Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Das Thema wird schon genannt, zwischen Himmel und Alltag, wofür Jesus für uns betet. Zwischen Himmel und Alltag, das ist zum einen unsere Lebensperspektive. In dem Text, den ich gleich nochmals lesen werde, Johannes 17, da sagt Jesus, diejenigen, die zu mir gehören, sie sind in dieser Welt, aber eigentlich sind sie nicht mehr von dieser Welt. Und damit beschreibt er so dieses Spannungsfeld. Dieses Spannungsfeld, was er den Menschen zugesprochen hat, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben schon in sich. Und er gehört schon in diese Wirklichkeit Gottes hinein. Und er ist noch in dieser Welt, aber diese Welt ist für ihn nicht mehr das Letzte. Und diese Welt bietet nicht mehr die letzte Perspektive, auch nicht mehr die letzte Erfüllung, nicht mehr letzte Antworten, sondern er lebt schon auf diese Perspektive zu. Am Ende ist der Himmel da. Und deshalb so dieses Spannungsfeld, ja, zwischen Alltag und zwischen Himmel, für uns erstmal die Lebensperspektive, dass wir wissen, am Ende ist jeder, der bei Jesus sein Leben verwurzelt hat, in dieser Ewigkeit am Ziel. Und dann ist es aber auch eine Lebensrealität, die hier beschrieben wird. Es gibt Momente, da erlebt man sprichwörtlich den Himmel auf Erden. Da ist man unheimlich glücklich, zufrieden. Ja, da erlebt man Erfüllung und man möchte solche Momente gerne konservieren. Und dann ist auf der anderen Seite der Alltag. Liebe Eltern, morgen früh, wenn die Kinder keinen Bock haben aufzustehen, ist wenig Himmel auf Erden, oder? Wenn morgen wieder die nervenden Kollegen warten, Aufgaben, der Alltag mit seinen ganzen Mühen. Ja, und auch da dieses Spannungsfeld. Und jetzt sind wir unterwegs mit unserem Leben in diesem Spannungsfeld zwischen Himmel und Alltag, zu wissen, eigentlich gehöre ich in die Ewigkeit Gottes, aber mein Leben findet hier statt. Eigentlich gibt es manchmal so diese guten Momente in meinem Leben, aber der Alltag hat mich fest im Griff. Und jetzt haben wir dazu geschrieben, wofür Jesus für uns betet. Wir haben bisher stärker diesen Fokus gehabt. Ina hat es vorhin gesagt. Ja, unser Gebet, wo wir uns an Gott wenden und Gebet als Begegnung mit Gott, die immer Auswirkung und Einfluss hat, wo wir uns hineinbeten in diese Gegenwart Gottes und uns seinem Einfluss aussetzen. Und heute wird es genau umgedreht, dass wir sagen, wir wollen den Blick auf Jesus richten. Jetzt eine fiktive Umfrage. Was würdest du antworten, wenn ich sage, was macht Jesus eigentlich im Himmel? Dann wird man wahrscheinlich sagen, ja klar, er herrscht dort. Ja, das singen wir ja in den Liedern, ja, und da diese Macht bei ihm. Dann ist er dort, vielleicht auch um manche Wunder zu tun auf der Erde, wo er sich freut und sagt, jetzt überrasche ich sie doch mal, wo sie nicht mehr glauben können, dass ich wirklich die Macht habe. Und wie es so schön heißt, er freut sich auch an seinen Nachfolgern. Und manchmal wundert er sich auch nur über sie. Und Jesus, vor allem, er betet. Und ich glaube, auf diese Antwort kommt man gar nicht so oft, dass Jesus über dieser Welt steht und betet. Und zwar für uns, die wir zu ihm gehören. Dass da dieses Gebet ihn beherrscht. Und wir haben vorhin schon einige Texte gelesen, in denen das anklingt. Römer 8, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja viel mehr, der auferweckt ist, zur Rechten Gottes ist und dort für uns eintritt, für uns spricht, Fürsprecher, Fürbitter für uns ist. Oder Johannes, der das schreibt, meine Kinder, das schreibe ich euch, dass ihr nicht sündigt und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Ja, einer, der für uns dort eintritt. Und wenn jetzt jemand sagt, na, das ist aber nicht richtig Gebet, dann muss ich fragen, ja, was ist es denn dann? Wenn Jesus für uns dort spricht und eintritt. Noch stärkeres Bild finden wir in dem Brief an die Hebräer. Da wird für die Juden ein sehr vertrautes, aber auch ein sehr inhaltsreiches Bild aufgegriffen. Und da heißt es, Jesus, er ist wie der hohe Priester, den das jüdische Volk aus dem Alten Testament vor allem kennt. Und der die Schnittstelle zwischen Gott und Menschen ist. Der für die Menschen stellvertretend in die Gegenwart Gottes geht und der Gott zu den Menschen bringt. Und dieses Bild wird aufgegriffen im Blick auf Jesus. Und da heißt es, weil wir denn diesen einen großen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mit uns leiden, mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Ich lese gleich noch weiter. Aber hier der Fokus, da ist einer im Himmel, der genau weiß, wie das Leben läuft. Der nicht weltfremd über dieser Welt abgehoben ist, sondern er sagt, deine Kämpfe, die kenne ich. Und deine Herausforderung, das kenne ich. Und das, was du erlebst, das kenne ich. Und damit dieses Bild, ja, dort im Himmel ist jemand, der weiß, wie das Leben geht. Und jetzt wird daraus Konsequenzen gezogen. Da heißt es, diese, also Jesus, aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus mit seiner Fürbitte im Himmel gegenwärtig. Und ich glaube, das ist schon mal erstmals eine Perspektive, die wir für uns fassen müssen. Wenn ich in meinem Alltag unterwegs bin, irgendwo zwischen Alltag und Himmel, dann ist dort ein Gott, der sagt, und ich bete für dich. Ich trete für dich ein. Und ich habe dich auf dem Herzen. Und ich bin der Gott, der dir zugewandt ist und der hier Einfluss nimmt auf dich und auf dein Leben. Und es gibt ein Gebet, das Jesus für uns immer wieder spricht. Und diese Gebete, die er für uns spricht, sie sind unsere Wegbegleiter. Und es gibt eine Theologin, Christine Johnson, US-Theologin, die sich intensiv mit Gebet beschäftigt hat. Und ich sage, dieses Wesen von Gebet, das sie sehr auch für sich persönlich auf dem Herzen hat, wo sie sagt, das ist mein Thema. Und dann hat sie das so für sich reflektiert, als sie gemerkt hat, irgendwo ist die Luft raus aus meinem Gebetsleben. Irgendwo mache ich immer nur Worte. Irgendwo habe ich den Eindruck, damit passiert doch nichts. Und dann hat sie diese Perspektive entdeckt, da ist Jesus, der eigentlich für mich betet. Und das ist noch viel wichtiger, als dass ich zu ihm bete. Das, was im Himmel passiert, ist viel wichtiger für das, was auf der Welt passiert, als das, was ich hier tue. Und dann schreibt sie diesen schönen Satz, all unsere Gebete sind eingehüllt in die fortwährende Fürbitte unseres Erlösers. Das heißt, wenn wir beten, betet Jesus mit uns. Und wenn wir zu ihm kommen, dann sagt er, deine Anliegen habe ich schon lange auf dem Herzen. Ich trete für dich ein. Und jetzt gibt es verschiedene Gebete von Jesus, die uns überliefert sind. Und das längste ist das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Das hat Jesus jetzt nicht selber so die Überschrift drüber gesetzt. Ja, dort im Abendmahlsaal, am letzten Abend mit seinen Jüngern. Bevor er dann stirbt, wieder aufersteht, hat er für die Jünger gebetet und hat er nicht gesagt, also jetzt schreibt mal mit, das ist das hohepriesterliche Gebet. Sondern der Titel wurde dem Menschen, also wurde dem Gebet dann nachgegeben, weil man sagt, da ist Jesus genau wie dieser hohe Priester. Da geht er mit den Menschen zu Gott und legt die Menschen in die Gegenwart Gottes. Und er bringt die Zuwendung Gottes zu seinen Menschen, die irgendwo zwischen Alltag und Himmel unterwegs sind. Und dieses hohepriesterliche Gebet, das ist heute so der Ausgangspunkt, der Mittelpunkt von unserer Predigt. Und ich finde es sehr beachtenswert, wofür Jesus betet. Denn wenn ich bete für mein Leben in dieser Welt, dann ist es oft, Herr, du kennst dieses, du weißt jenes und bitte mach da und hilf da und greif da ein und da brauche ich Kraft und da brauche ich ein Wunder und da brauche ich deine Nähe. Es ist spannend, wenn man mal die Frage stellt, wofür betet Jesus eigentlich für uns? Was hat er für uns auf dem Herzen? Und zu sagen, vielleicht sollten wir diese Themen auch für uns wieder entdecken. Ich lese aus dem hohenpriesterlichen Gebet jetzt eine längere Passage. Und ihr könnt sie gleich mitlesen. Und ich werde dann nicht die einzelnen Aussagen alle bis in die letzte Tiefe betrachten. Ja, das wäre dann Projekt für den ganzen Sonntag mit euch. Sondern wir wollen dann so einzelne Aussagen herausgreifen, so als Gedankenanstöße, ja, nochmals dann auch weiterzudenken. Und vielleicht sind die ein oder anderen Dinge, wo du sagst, ja, das ist mein Thema, da möchte ich dranbleiben, wo Jesus dann für mich betet. Johannes 17, ich lese ab Vers 6. Da betet Jesus: Ich habe dich bei den Menschen bekannt gemacht, in Klammer Vater im Himmel, die du mir in dieser Welt anvertraut hast. Sie gehören dir und du hast sie mir anvertraut. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Jetzt wissen sie, alles, was du mir aufgetragen hast, kommt wirklich von dir. Denn ich habe ihnen die Worte weitergegeben, die du mir aufgetragen hast, und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir gekommen bin, und sie glauben nun, dass du mich gesandt hast. Ich bete für sie. Ich bete nicht für diese Welt, sondern für die Menschen, die du mir anvertraut hast, denn sie gehören dir. Alles, was mir gehört, gehört auch dir, und was dir gehört, gehört auch mir. Durch diese Menschen wird meine Herrlichkeit sichtbar. Ich bleibe nicht länger in der Welt. Ich komme ja zu dir, aber sie bleiben in der Welt. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir, die ich ihnen verkündigt habe. Dann gehören sie zusammen, so wie wir untrennbar eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir bewahrt, die ich ihnen verkündigt habe. Ich habe sie gut beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem, der verloren gehen musste. Denn damit ging in Erfüllung, was die Heilige Schrift vorausgesagt hatte. Jetzt komme ich zu dir. Ich sage das alles, solange ich noch in der Welt bin. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und ganz und gar erfüllt. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und jetzt werden sie von dieser Welt gehasst. Denn sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso habe ich sie in die Welt gesandt. Für sie gebe ich mein Leben hin und gehöre so ganz zu dir. Dann gehören auch sie zu dir und leben in der Wahrheit. Ich bete nicht nur für sie, sondern ich bete auch für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und wie ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir geschenkt hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich bin mit ihnen verbunden und du mit mir, damit sie untrennbar eins sind und daran soll diese Welt erkennen, du hast mich gesandt und du liebst sie, so wie du mich liebst. Vater, du hast sie mir anvertraut. Ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Denn du hast mich schon lange geliebt, bevor die Welt erschaffen wurde. Gerechter Vater, diese Welt hat dich nicht erkannt, aber ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe dich bei ihnen bekannt gemacht und ich werde es weiter tun. Dann bleibt die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch bei ihnen. Und so bleib ich mit ihnen verbunden. Langer, spannender Text. Eigentlich müsste man sagen, das gäbe eine eigene Predigtreihe her. Und ich möchte mit euch jetzt mal 6 Bitten anschauen, die Jesus hier hineinlegt. Und jetzt, Jesus hat nicht gesagt, so, ich sage jetzt Amen und das war's. Sondern er sagt, dieses Gebet begleitet euch. Ich bitte nicht nur für die, die jetzt hier sind, sagt er, sondern für alle, die noch kommen werden. Und damit schließt er, der für uns betet, uns mit ein in dieses Gebet und sagt, was ist denn, was ich für dich erbitte? Und das Erste, was uns hier begegnet, das ist, dass er sagt, Vater, bewahr sie nah bei dir. Heiliger Vater, bewahre sie in der Gemeinschaft mit dir. Oder wie Luther übersetzt, halte sie in deinem Namen. Und damit betet Jesus für unsere Gottesbeziehung. Name ist nicht nur Benennung, sondern Name ist Ausdruck des Wesens. Und Jesus sagt vorher, ich habe ihnen deinen Namen offenbart. Ich habe ihnen Zugang zu dir gegeben. Ich habe ihnen gezeigt, wie du bist. Und sie haben Beziehung zu dir aufbauen können. Und er sagt, und das sind jetzt Menschen, Vater im Himmel, die Beziehung zu dir haben, die an dich glauben, sagen wir. Und die diese Beziehung in einer Welt leben, in der diese Beziehung nicht an der Tagesordnung ist. Und der sie in ihrem Glauben immer wieder herausgefordert sind. In der es oft nicht einfach ist, diesen Glauben zu leben. Und in der dieser Glaube immer wieder auch gefährdet ist. Und Jesus betet und sagt, lieber Vater, bitte, bewahr sie doch in dieser Beziehung zu dir. Und ich glaube, er tut es deshalb, weil er sagt, sie selber können nicht für sich garantieren. Ich bitte dich für sie, weil sie selber ihren Glauben doch gar nicht in der Hand haben und sagen, ich weiß, dass ich schon das Ziel erreiche und ich halte meinen Glauben und ich werde schon da tapfer und treu durchgehen. Er sagt, bitte bewahr sie doch. Denn das sind so viele Dinge, die diese Beziehung zu dir gefährden können, in Frage stellen, vielleicht manchmal sogar verhindern. Und da könnten wir jetzt über Gewohnheit reden, wo man den Eindruck hat, der Glaube, der gehört irgendwie dazu, wie so ein altes Möbelstück, was irgendwo rumsteht. Ja, man braucht es nicht wirklich, aber es ist halt da. Es kann manchmal auch sein, dass der Glaube gefährdet wird, wo die Dinge fremd werden, die Gott tut, wo ich Gott nicht mehr verstehe, weil dann diese Frage ist, wie kann ich diesem Gott noch vertrauen? Manchmal wird Glaube auch dadurch gefährdet, durch die Zerrbilder, die einem vermittelt werden von Gott. Ja, ihr kennt mein Lieblingskinderlied im Negativen. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn der Vater im Himmel sieht herab auf dich. Pass auf. Wisst ihr, und dann der Mund und alles geht durch. Ja, es ist toll, wenn man Gott als Erziehungshilfe nehmen kann. Bei uns hat es immer geheißen, wenn es donnert, jetzt schimpft Gott, weil ihr böse wart. Was vermittle ich für ein Gottesbild? Da wird vielleicht sogar Beziehung zu Gott gefährdet. Big Brother is watching you. Und jetzt betet Jesus und sagt, Vater, bitte bewahr sie in der Beziehung zu dir, dass sie diese Beziehung erleben, wie du sie gedacht hast. Und weißt du, wenn du sagst, diese Beziehung zu Gott ist schön, aber irgendwie habe ich den Eindruck, das ist oft gar nicht so einfach. Irgendwie merke ich, dass dieser Glaube angefochten ist. Irgendwie merke ich, dass dieser Glaube manchmal so ein schier abhanden kommen will. Dann sollst du wissen, dass Jesus im Himmel für dich eintritt und sagt, Vater, hab in besonderer Weise auf ihn Acht. Kümmere dich in besonderer Weise um seinen Glauben. Schenk ihm diese Begegnung mit dir. Schenk ihr diese Erkenntnis, wer du wirklich bist, dass sie dir nahe bleiben. Und dann betet Jesus, bewahr sie beieinander. Sie sollen alle untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Ich habe ihnen die Herrlichkeit weitergegeben, die du mir geschenkt hast, denn sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Und da betet Jesus für unsere Beziehung als Christen untereinander. Und dass wir das dringend notwendig haben, das hat er in seinem eigenen Jüngerkreis ja erlebt. Mensch, was waren da für Typen unterwegs? Ja, das war wie Nitro und Glycerin manchmal. Und da waren ja die Konflikte vorprogrammiert. Ja, und wenn man manchmal so ein bisschen hineinschaut, es gibt ja Bilder, die zeigen die Jünger, wo man den Eindruck hat, denen haben sie jede Emotion genommen. Und da haben sie die durchgespült, dass sie ganz heilig sind. Und dann sitzen sie erlöst lächelnd im Kreis, Menschen ohne Fehl und Tadel. Und ich bin froh, dass die Bibel genau ein anderes Bild malt. Ja, dann streiten die wie die Bekloppten, wer ist der Wichtigste von uns? Und wer hat das Recht, Jesus am nächsten zu sein, wenn es um die Macht geht, weil er am geeignetsten ist, damit zu regieren? Ja, und Jesus, der immer wieder dazwischen funkt. Und er weiß ganz genau, wenn ich die alleine lasse, dann wird es gefährlich. Und deswegen sagt er, muss ich für sie beten. Und dieses Gebet ist bis heute notwendig, weil wir Christen leider immer noch diese Menschen sind. Und das Miteinander unter den Christen durch uns gefährden. Wisst ihr, wie viele christliche Denominationen es in dieser Welt gibt? Wir kennen noch evangelisch-katholisch, ja? Dann kennt man vielleicht noch 5 Freikirchen. Und dann sagt man, naja, vielleicht ein paar. Es sind über 45.000 christliche Denominationen in dieser Welt. Und ich glaube, dass viele ihren Ursprung nicht darin haben, dass Menschen friedlich beieinander waren, sich so gut verstanden haben, dass sie sagen, und jetzt trennen wir uns aus lauter Freude aneinander. Da sind so viele Erkenntnisse, die auf einmal spalten. Oft verbunden mit einem Anspruch, wie es ein Freund von mir immer formuliert hat in mancher Sitzung, nach meiner völlig unmaßgeblichen, aber einzig richtigen Meinung. So treten Christen manchmal auf. Ja, also wie Gott denkt, das weiß ich ganz genau. Und dann verbunden mit Eitelkeit, mit Anspruch, vielleicht auch mit einem gewissen Ego. Und dann merkt man, ja, man kann sich gut in diesen Jüngerkreis hineinsetzen. Und jetzt betet Jesus nicht, lieber Vater, mach eine einzige universale Kirche mit einem einzigen Gottesdienstablauf, mit einer einzigen Liturgie, sondern er sagt, bewahr sie beieinander. So wie wir beieinander sind und bewahr sie in uns. Und damit macht Jesus deutlich, Vater, bewahr sie in uns. Er sagt, bewahr ihnen, dass die Mitte, was sie verbindet, Jesus ist. Und das ist, was uns als Christen erstmal verbindet. Und wisst ihr, das Spannende ist, Jesus bei den anderen zu entdecken. Und da merkt man, da ist Jesus manchmal ein bisschen anders als bei mir. Aber das ist jetzt für mich Horizonterweiterung. Zu entdecken, der ist in der Mitte. Und die glauben an ihn und ich glaube an ihn und das verbindet uns. Nicht die Form, wie sie glauben, aber diese Mitte. Und Jesus sagt, bitte bewahr ihnen das, dass sie sich nicht selber in die Mitte rücken und sich mit ihrem eigenen und die anderen an ihnen sich messen müssen, sondern bleib du in der Mitte und dann so wie wir eins sind, sei auch du bei ihnen, dass sie so eins sind. Und dieses Einssein, sagt Jesus, das ist die Unterschiedlichkeit, das ist versöhnte Verschiedenheit. So wie Vater, Sohn, Heiliger Geist. So sagt Jesus, sollen auch sie eins sein. Unterschiede. Und Unterschiede nicht als irgendwas Schwieriges sehen, sondern als etwas, was Bereicherndes und was Gott uns schenkt. Ist doch schön, dass es so viele unterschiedliche Gemeinden gibt, oder? Unsere Gemeinde deckt doch nur eine gewisse Bandbreite ab, oder? Wir haben doch so unseren Stil, unseren Geschmack. Wir haben nur so, wir haben nur euren Pastor, der halt ist, wie er ist. Und dann sagt man, ach, ist das schön, weil die Mehrheit sagt, nee, also damit kann ich nicht viel. Darum gibt es doch schön andere Gemeinden. Aber das ist diese versöhnte Verschiedenheit. Lasst uns doch gemeinsam da festhalten aneinander. Und ganz ehrlich, uns geht es hier in unserem Land ja noch sehr gut. Ich glaube nicht, dass Christen im Iran sagen, jetzt müssen wir erst mal schauen, alle Lehrfragen zu klären, bevor wir füreinander eintreten. Ich glaube, dass die Christen in Verfolgung an der Stelle das ganz stark erleben. Wir brauchen einander und es ist gut, dass Jesus für uns betet, für unser Miteinander. Und Jesus sagt, und wenn diese miteinander sind, dann wird auch die Welt glauben, dass ich von dir gesandt bin, Vater. Mancher beklagt den Traditionsabriss in unserem Land, so wenig Christen und. Jesus sagt, fang doch mal an, für das Miteinander zu beten, weil dieses Einssein eine Kraft fürs missionarische Leben gibt und Auswirkungen in die Welt hat. Die nächsten Punkte sind kürzer. Bewahr ihnen die Freude an Jesus, sagt Jesus, ja. Ich sage es, damit meine Freude sie ansteckt und sie ganz und gar erfüllt sind. Ist ja Jesus, ich glaube, er ist sich bewusst, dass wir immer wieder auch die Freude am Glauben verlieren können, die Freude an ihm. dann wird Glaube halt zur Pflicht. Kennt ihr so diese Aussage, als Christ macht man das? Da muss man und dies und jenes, und dann kommt ganz schnell so ein Zungenschlag rein, das ist wie so eine Pflichterfüllung. Und Jesus sagt, Vater, ich möchte, dass sie nicht nur diese Pflicht erleben, sondern diese Freude an mir. Dass das, was bei den Jüngern heißt, sie wurden froh, als sie Jesus sahen, ihr Leben prägt. Sie froh werden können, sagt Jesus, dass ich da bin. Dass, was ich für sie bin, diese Zuwendung Gottes in ihr Leben hinein, dass ich sie in der Hand habe, dass ich ihre Geschichte gestalte und auch Irrwege zu Umwegen machen kann, dass ich den Dingen einen Sinn geben kann, die sie erleben. Ja, dass ich für sie da bin. Ja, Vater, ich möchte, dass sie sich immer wieder neu an mir freuen. Und vielleicht ist das gerade so, wenn man sagt, Mensch, irgendwo fällt es mir schwer, ja, diesen Glauben, diese Freude an Jesus immer wieder zu erleben. Das ist für mich oft nur Wissen, was mein Herz nicht erreicht. Das ist vielleicht manchmal nur irgendwo eine Form zu pflegen. Weißt du, dann betet Jesus für dich im Himmel und sagt, Vater, lass ihn doch was ganz neu entdecken. Und vielleicht dürfen wir mit einstimmen dann in dieses Gebet und sagen, ja, das möchte ich. Und wenn Jesus mich bei diesem Gebet unterstützt, na, dann wird was passieren. Und das vierte, was Jesus betet, bewahr sie vor dem Bösen. Ich bitte dich nicht, sie aus dieser Welt wegzunehmen, auch wenn sich das mancher wünscht. Wäre doch manchmal ganz schön, oder? Zu sagen, boah, jetzt hol mich raus, ich muss zum Zahnarzt. Jetzt, Jesus, hol mich weg. Das ist alles nur noch Chaos um mich. Jesus sagt, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Aber ich bitte dich, dass du sie vor dem Bösen bewahrst, in einer Welt, in der der Teufel los ist. Und in der er dran ist, das Werk von Jesus zu verhindern, zu gefährden. Und er sagt, meine Jünger, sie erleben das durch Anfechtung, aber auch durch Bedrängnis bis hin zur Verfolgung. Und dann zu sagen, Jesus, bitte bewahr sie vor dem Bösen. Nimm sie nicht aus aller Anfechtung heraus, aber bewahr sie in dieser Anfechtung. Bewahr sie in diesen Angriffen. Wir haben vorhin für die verfolgten Christen gebetet. Ich glaube, dass das für diese Christen ein ganz großer Zuspruch, ganz große Gewissheit ist. Im Himmel ist Jesus, der uns unter seinen Schutz stellt, wo wir so viel Böses erleben. Und er sagt, Vater, bewahr sie. Hab sie bewusst in deiner Hand. Und das ist Wissen, dort, wo man angefochten ist, da ist Jesus, der für mich betet und sagt, bewahre sie vor dem Bösen. Das ist diese Perspektive, die Jesus ganz bewusst für seine Jünger hat. Und dann das Fünfte, und lass sie dir immer ähnlicher werden. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die heilig sein. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus, er betet hier, Vater, tu alles dafür, dass in ihrem Wesen dein Wesen sichtbar wird. Und tu alles dafür, dass du dein Wesen so in ihr Leben hineingibst, dass sogar Menschen, die sie sehen, dich erkennen können. Und das ist eine ganz spannende Bitte, dass Jesus nämlich sagt, ich möchte, dass du selber Hand an dieses Leben anlegst. Und das ist, was eigentlich so der Wunsch Gottes ist. Der sagt, ja, ich möchte, dass du etwas von mir widerspiegelst. Und wisst ihr, wie Jesus das tut? Nicht, dass ich abends ins Bett gehe und sage, lieber Herr, jetzt hast du 5-6 Stunden Zeit, jetzt kannst du an mir arbeiten und morgen früh wacht ein neuer Mensch auf. Sondern dass Jesus sagt, da ist einer, der braucht jetzt Geduld. Da gehöre ich dazu. Und er sagte, und wenn er jetzt auf die Autobahn fährt, dann schicke ich lauter Langsamfahrer vor ihm her. Und da ist jemand, der muss Barmherzigkeit lernen. Und dann werde ich ihm Menschen in den Weg stellen, wo er das so richtig üben kann. Und da ist jemand, der sollte mal lernen, vielleicht weniger egoistisch zu sein. Und wisst ihr, wie man das am besten lernt? Wenn man mit lauter Egoisten konfrontiert wird. Und das ist, was Jesus bittet. Er sagt, Vater, präg dein Wesen in sie. leg Hand an. Damit etwas von dir sichtbar wird. Und die letzte Bitte, die finde ich so genial, dass Jesus hier bewusst bittet und Vater, lasse die Ewigkeit mit mir verbringen. Er sagt, ich habe einen riesen Wunsch. Und es äußert er so, ich will, dass sie mit mir dort sind, wo ich dann bin. Das spricht er in der Zeit nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Sie sollen mich in meiner Herrlichkeit sehen, die du mir geschenkt hast. Dieser Wunsch, dass Jesus sagt, ich will jeden einzelnen von denen bei mir in meiner Ewigkeit haben. Und sie sollen etwas von dieser Herrlichkeit sehen, von dem, was mich ausmacht, von dieser Vollkommenheit, von dieser Schönheit, von diesem einfach alles am Ziel sein. Ja, Vater, ich möchte, dass jeder Einzelne bei mir sein wird. Und damit sagt er, und jetzt bitte, tu alles, dass die auch beim Ziel ankommen. Denn sie selber können ja nicht garantieren. Sie selber haben es ja nicht in der Hand. Deshalb halt du ihnen die Treue, wenn sie untreu sind. Deshalb komm ihnen immer wieder entgegen, wenn sie irgendwo abweichen. Deshalb greifst du immer wieder ein, bring sie irgendwie durch. Ich habe diesen einen großen Wunsch, die sollen alle am Ende, am Ziel bei mir sein. Das sind doch starke Bitten, oder? Ich habe vorhin gesagt, wenn ich bete, bete ich oft ganz anders. Mach mal, hilf mal, greif mal ein, alles richtig. Aber wenn wir diese Bitten jetzt vor Augen haben, dann ist es doch fast wie die Einladung, dass Jesus sagt, möchtest du vielleicht auch ein bisschen mit mir beten so? Für dich? Vater, bewahr mich nah bei dir und bewahr mich bei den anderen und bewahr mir doch diese Freude über Jesus und bewahr mich vor dem Bösen. Und dann lass mich dir ähnlicher werden und lass mich am Ziel ankommen. Das sind diese Bitten, die Jesus für uns im Himmel betet. Und ich glaube, dass das durchaus für uns diese Einladung von Jesus ist. Der sagt, wollen wir vielleicht eine Gebetsgemeinschaft machen? Du und ich. Und dann wissen, dass dieses Gebet das Herz Gottes trifft und er es gerne erfüllt. Wir hören jetzt ein Musikstück. Eine Zeit, wo man vielleicht noch mal so den ein oder anderen Gedanken hier von dem mitnehmen kann und sagen, Mensch, ist mir wichtig, möchte ich für mich festhalten und dann wollen wir gemeinsam beten. Lass uns miteinander beten. Jesus, wir sind froh, dass du uns diese Perspektive schenkst, wo du für uns eintrittst. Für unseren Glauben, für unser Leben in dieser Welt, irgendwo zwischen Himmel und Alltag. Danke, dass du uns damit in deine Gegenwart hineinnimmst. Und dass du dich um unseren Glauben annimmst, um unser Miteinander, unser ganzes Leben. Und dass du dich uns so zuwendest. Herr, wir brauchen dieses Beten für uns. Wir brauchen deine Nähe und wir brauchen, dass du uns festhältst. Danke, dass du nicht aufhörst, für uns zu beten. Und ich bitte dich, dass du uns diese Impulse gibst, auch da mit dir zu beten, mit uns mit hineinzugeben in das, was dir für uns wichtig ist. Danke, dass du unser Begleiter bist, unser Herr, der über unserem Leben steht, der alles in der Hand hat und der uns begleitet in den alltäglichen Herausforderungen, und auf dem Weg bis zum Ziel. Amen.